Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir Malachi dran haben. Das ist ja doch ein Buch, was nicht so häufig vorkommt. Da haben wir zwar viele Stellen, aber wo wir nicht so viele Predigten drüber hören. Auch im Netz findet man nicht so viel. Trotzdem ist der Malachi, zumindest mein Text, sehr umfangreich, sodass ich jetzt schon verweisen möchte auf die Bibelstunde am 14., am Freitag. Ne? Und da werden wir ein paar Stellen nochmal genauer betrachten, die jetzt hier den Rahmen sprengen, weil wir diese Stellen einfach ein bisschen zerlegen müssen. Ne? Und deswegen, ich werde dann den einzelnen Stellen das immer sagen, ne? Was wir dann ausführlicher machen, und da möchte ich schon mal sagen, herzliche Einladung dazu. Ne? Zeig uns dein königliches Walten, Herr. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich möchte am Anfang vorausschicken, dass wir glauben nach 2. Timotheus 3, Vers 16, dass die ganze Schrift von Gott eingegeben ist. Also nicht nur der ein oder andere Vers, die ein oder andere Stelle, sondern wir glauben, die ganze Schrift ist Gottes Wort. Ne? Und das heißt, wenn wir in der Bibel lesen, dann spricht Gott zu uns. Ne? Und das ist auch die richtige Einstellung, wenn wir die Schrift lesen. Weil, warum schicke ich das voraus, dieses Vorwort? Weil, wenn wir den Text so lesen, dann ist ja gerade im ersten Satz, springt uns ja da entgegen, dass wir uns fragen, wir sind vielleicht ein bisschen verwirrt, weil wir denken, wer spricht denn da eigentlich? Ne? Und deswegen die erste Frage, wer spricht hier? In den Versen bis hierher, vom ersten Kapitel bis 2,9, ne, da haben wir ein direktes Reden von Gott zu uns. Ne? Also die jeweiligen Adressaten werden die Personen direkt angesprochen von Gott. Ne? Und wir fragen uns, wer spricht hier? Und erstes Kapitel, da geht's los mit, spricht der Herr, habe ich, bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Wo, ne? Bin ich Herr? Dann zieht sich das durch bis zum Vers 2,9, ne? Und ganz oft 10-mal kommt diese Formulierung vor, spricht der Herr Zebaoth, ne? Habe ich mal markiert. Und eben in dem Kapitel 2, Vers 9, da heißt es dann noch, darum habe ich euch verächtlich gemacht. Also ich hatte für die Luther 84 mich entschieden, aber ich habe natürlich viel quer gelesen, weil der Text doch ziemlich anspruchsvoll ist. Aber im Luther steht es auf jeden Fall so, da ist noch direkt von Gott die Rede. Und jetzt in Vers 10, da heißt es dann auf einmal, haben wir nicht alle einen Vater? Das heißt, jetzt gibt es einen Perspektivenwechsel. Jetzt spricht auf einmal Malachi. Und haben wir nicht einen Vater? Wir. Ne? Und dann heißt es noch weiter in den Versen 10 bis 15, Juda ist treulos geworden. Also dritte Person Plural. Ne? Oder, aber er mag das Opfer nicht mehr ansehen. Dritte Person Singular. Ne? Denn er sucht die Nachkommen, die Gott, dritte Person Singular. Und in Vers 16, da spricht dann wieder Gott. Da wechselt es dann wieder und Gott spricht wieder. Weil in Vers 16 es wieder heißt, spricht der Herr Zebaoth. Ich finde das so eine gute Formulierung in den alten Luther-Übersetzungen, wo es dann zum Schluss heißt, nur als kleine Randanmerkung, es verachte keiner das Weib seiner Jugend, aber das kommt dann später nochmal. Ne? Also wir merken uns, dass von 10 bis 15 Malachi spricht, ne? Und dann in Vers 16 Gott wieder übernimmt. Ne? Was aber dem Text keinen Abbruch tut, denn, wie wir schon sagten, das ganze Wort, die ganze Bibel ist Gottes Wort. Ne? So, und jetzt ist die zweite Frage, wer ist gemeint? Das letzte Mal haben wir gehört, dass die Priester vor allem direkt angesprochen werden. Zum Beispiel im Kapitel 1, Vers 6, ne, werden ja direkt die Priester angesprochen. Ne? Und hier nun wird das ganze Volk angesprochen. Malachi bezieht sich selbst mit ein, indem er sagt, verachten wir, also er ist selbst mit im Boot, ne? In dem Abschnitt. Ja, es sind also eben nicht nur Einzelne, weil hier ist ja auch von Israel und Jerusalem und Juda die Rede, sondern das ganze Volk ist gemeint, ne? Das ganze Volk, das eben daneben fällt. Und jetzt in unseren Versen 10 bis 16, da geht es eben um die Mischehe mit heidnischen Frauen und die Scheidung. Das ist so der Inhalt, ne, den unsere Verse jetzt darstellen. Und aus Esra 9 und Nehemia 13, da erfahren wir, dass das tatsächlich der Fall war. Aber zunächst zu Vers 10. Ne, Malachi startet und sagt, haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht Gott geschaffen? Und das hört sich vielleicht für den einen oder anderen komisch an, weil wir uns fragen, was soll denn diese Frage? Ne? Aber das ist nur komisch, wenn wir bei Vers 10 anfangen und nicht bei 9. Ich habe das hier mal eingeblendet. Ne? Früher gab es ja keine Überschriften und Verse. Ne? Das war ja ein durchgängiger Text. Ne? Und jetzt bezieht sich Malachi auf seinen vorigen Vers, indem er nämlich sagt, in Vers 9 ist ja noch die Rede davon, dass er habe ich euch verächtlich gemacht. Also dieses prophetische Perfekt, dass Gott etwas, was in der Zukunft geschieht, schon als erfüllt ansieht. Und dann geht es hin zu der Aussage, haben wir. Das heißt, jetzt gibt es einen fließenden Übergang, jetzt gibt es einen Perspektivenwechsel von Gott zu Malachi. Und man spürt förmlich, wie Malachi vom Reden Gottes ergriffen ist und tief berührt ist, weil er sagt, liebe Leute, hört mal her. Ne? Achtung! Oder wenn irgendwie so Getümmel ist, dann ruft man Ruhe. Und dann sagt er, hallo. Ne? Haben wir nicht einen Vater? Ne? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Was tut ihr da, wie ihr, wie in Vers 9 beschrieben, die Person anseht? Wisst ihr nicht, dass uns das Ansehen der Person untersagt ist? Ne? Und warum müssten die das wissen? Weil wir mindestens drei Stellen, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, haben, die das belegen. 3. Mose 19 habe ich mal aufgeführt, Vers 15. Ihr sollt nicht Unrecht handeln im Gericht und sollst nicht vorziehen den Geringen noch den Großen ehren, sondern du sollst deinen Nächsten Recht richten. Oder in 5. Mose 10, da heißt es ja dann zum Schluss bei dem Vers, dass Gott eben ein Gott ist, der mächtig und schrecklich, der keine Person achtet und kein Geschenk annimmt. Also wie lange wollt ihr Unrecht richten und den Gottlosen vorziehen? Das heißt, haben wir nicht alle einen Vater? Wir haben einen. Ne? Nicht der eine hat einen Reichen, der andere hat einen Armen. Sondern wir haben einen Vater, einen Gott. Ein Gott hat uns geschaffen. Also kein Ansehen der Person. Wir sind alle gleichwertig, nicht gleichartig, aber gleichwertig, gleich von Gott geliebt. Auch wenn er, wie das in Kapitel 1, Vers 3 der Fall war, Cornelius hat darüber gesprochen, ne, Jakob vor Esau vorzieht. Ne. Das meint ja dieses Wort hassen, wo wir ein bisschen so ein Problem damit haben. Aber da wirft Gott keine Kaffeetasse an die Wand, sondern das Vorziehen und das Nachsetzen, das meint hassen. Gott zieht Jakob vor Esau. Aber er liebt beide gleich, er liebt uns alle. Auch wenn wir manches Schwere in unserem Leben erleben, liebt er uns. Und wie Gott uns schleift und wie Gott uns formt, darüber macht ja auch Markus in seiner Predigtreihe, erzählt uns Markus ja darüber. Das ist sehr schön. Ne? So, das ist das eine, ne? Dass Malachi eben in diesem Vers auf den vorigen Vers eingeht und sagt, das könnt ihr nicht machen, es gibt kein Ansehen der Person, was euch eigentlich bekannt sein sollte. Das ist die eine Bedeutungsebene von dem Vers 10. Ne? Die andere Bedeutungsebene, da kommen wir jetzt dazu, das ist die, dass er jetzt überleitet, ne, in sein Thema. Und da möchte ich zuerst auf dieses, was hier markiert ist, einen Vater kommen. Und ja, einen Vater, einen Gott, das ist klar. Ne? Hier steht El im Urtext und da denkt man gleich an Elohim, ne, was im Schöpfungsbericht immer wieder vorkommt. Und Elohim, Gott, der Mächtige. Ne? Und also ein Gott, das ist klar. Aber wieso ein Vater? In Kapitel 1, Vers 6, da steht auch schon davon die Rede, bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich? Und wie das kommt, das ist ja sehr interessant. Da möchte ich jetzt auf die Bibelstunde verweisen. Da haben wir jetzt, da habe ich jetzt viele Stellen, wo wir dann klar in der Bibelstunde besprechen werden, wieso jetzt Gott, warum es da eine Vater-Sohn-Beziehung, Vater-Kind-Beziehung von Israel gibt. Und deswegen herzliche Einladung am Freitag. Da werden wir das näher beleuchten. Das wird sehr interessant. Und wir machen aber weiter in dem Vers 10, denn es geht jetzt um den zweiten Teil, eben wo jetzt hier in Vers 10 diese erste Treulosigkeit von Israel formuliert ist. Sie entheiligen den Bund der Väter. Welcher Bund ist gemeint als erstes? Ne? Antwort: Es ist nicht ein Bund, sondern mehrere Bünde, denn es heißt allgemein den Bund der Väter. Also ist da mal die Frage, welche Bünde gibt es eigentlich im Alten Testament? Da, wenn wir jetzt zusammentragen würden, aber ich zähle sie mal schnell auf. Das eine ist der Noah-Bund, die Sache mit der Sintflut und dem Regenbogen, 1. Mose 9. Ne? Dann kennen wir den Abraham-Bund, ne? Geh raus vors Zelt mit zahlreichen Nachkommen. Dann kennen wir noch den Sinai-Bund, aus 2. Mose 19, den Gesetzesbund. Es gibt noch einen vierten, aber auch den wollen wir dann, der ist nicht so stark wie die anderen, den wollen wir in der Bibelstunde noch einfügen. Herzliche Einladung zur Bibelstunde. Ne? Und jetzt kommt das mit dem Entheiligen. Was heißt Entheiligen, Entweihen? Entweihen meint, das Heilige wird preisgegeben und als unheilig behandelt. Eben das, was Gott nicht nur wichtig ist, sondern was Gott heilig ist. Und jetzt in Vers 11 wird es konkret. Ne? Juda ist treulos geworden und in Israel und Jerusalem geschehen Gräuel. Was für welche? Denn Juda entheiligt, was dem Herrn heilig ist und freit eines fremden Gottes Tochter. Also, hier kommt jetzt, was eigentlich gemeint ist, ne? Es geht um die Mischehe. Ne? Die bessere Übersetzungen sagen, oder die Wuppertaler sagt, es ist besser, wenn man den Satz in die Vergangenheit übersetzt, weil es ja eigentlich schon geschehen ist. Ne? Und dass man sagt, Juda hat das Heiligtum Jahwes, das er liebt, entweiht und hat die Tochter seines fremden Gottes geheiratet. Ne? Also es geht im Prinzip um die Mischehe. Da könnte man denken, ja gut, Israel, Mischehe, die sollten nicht mit anderen Völkern sich verheiraten, was sie dann doch getan haben. Ja, wer die Bibelstellen noch mal wissen will, dem kann ich ja noch mal sagen, wo das steht, in Esra und Nehemia. Aber was hat das mit uns zu tun? Das hat mit uns sehr viel zu tun, denn wir haben in 2. Korinther 6, Vers 14 diese Stelle, wo steht, zieht nicht unter fremdem Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Gesetzlosigkeit? Was hat Licht mit der Gemeinschaft mit der Finsternis? Und das ist ja die Kardinalstelle für uns als Christen, dass wir nicht einen anderen Lebenspartner heiraten sollen, der nicht an Jesus Christus glaubt. Da wird ja immer diese Stelle zitiert und die finde ich auch richtig an dieser Stelle. Und deswegen kann man nicht sagen, die Mischehe, das ist was für Israel, gilt ja für uns nicht. Wir sind ja alle in Deutschland geboren oder mehr oder weniger. Ne? Sondern es geht hier darum, dass wir ein Joch, das weiß jeder, ne, wahrscheinlich schon jeder schon mal gesehen von früher, also ich kenne es nicht mehr, aber so ein Holzbalken, der über die Rinder gelegt wird, der hat so eine Ausbuchtung, da wird die über den Hals gelegt, dann wird mit Ketten festgemacht und dann ziehen die einen Karren, einen Pflug oder sonst was. Wenn man aber jetzt nicht zwei Kühe, zwei Ochsen oder sowas unter das Joch spannt, sondern zum Beispiel einen Esel und einen Rind, dann haben die einen ganz anderen Tritt. Die haben eine ganz andere Schrittweite. Die können nicht gemeinsam arbeiten. Sprich, wenn wir Menschen jemanden heiraten, der nicht gläubig ist, nicht an Jesus Christus glaubt, ne, dann hat er nicht nur eine andere Lebensansicht, der hat eine andere Motivation, der hat ein anderes Ziel. Deswegen sagt die Bibel, die Ehe ist das Engste, was zwei Menschen eingehen können, die engste Verbindung. Und unter dieses Joch will sie uns nicht spannen mit einem Ungläubigen. Und Gott sagt ja hier nicht, es wäre gut oder benutzt viele Konjunktive, sondern er sagt, zieht, ne? Das ist ein Imperativ. Ne? Wir sollen also, das ist eine klare Anweisung Gottes oder eben, dass wir keinen Ungläubigen heiraten sollen und das Volk Israel keine Mischehe eingehen soll. Die Tochter eines fremden Gottes. Dann in Vers 12, ausrotten. Ne? Ausrotten, da war ein... Jans Übersetzung hieß es davon töten, das wäre noch mal näher zu beleuchten, aber in der Auslegung, die ich gefunden habe, da meint ausrotten eben, dass aus den Zelten Jakobs, dass von der Volksgemeinschaft Israels ausrotten, ne, verstoßen. Ob das jetzt gleich mit töten übersetzt werden kann, das müssen wir noch mal näher beleuchten, aber zumindest aus der Volksgemeinschaft Israels ausrotten. Und in Vers 13, da gibt es jetzt den Satz, wo es heißt, ihr bedeckt den Altar mit Tränen und Weinen und Seufzen, aber er mag das Opfer nicht ansehen, noch etwas Angenehmes von euren Händen empfangen. Manche Übersetzungen, die fügen jetzt zwischen den beiden Satzteilen entweder ein Weil hinzu oder ein Sodass und dann geht es hin und her. Das eine bezieht sich auf das und so, da könnte man sich lange drüber unterhalten. Aber egal ob Weil oder Sodass, was ist jetzt der Sinn? Das können wir natürlich jetzt theologisch bis ins letzte Detail, aber der Sinn ist, sie merken nicht, dass Gott ihr Opfer, also sie merken, dass Gott ihr Opfer nicht annimmt, aber sie merken nicht, warum. Das wollte ich sagen. Sie merken, Gott nimmt ihr Opfer nicht an, aber sie merken nicht, warum. Sie merken nicht, dass ihre Lebensweise die Ursache ist. Und deswegen fragen sie ja auch, warum? Man könnte fast sagen, wieso, hör mal, siehst du das nicht? Ne? Würde man hier sagen. Ne? Warum stellen sie die Frage? Und jetzt wird es ja, in Vers 14 wird es ja jetzt interessant. Ne? Nämlich, warum das fragen sie? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Warum das? Ne? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir. Das heißt, Gott ist Zeuge. Das ist einfach ein juristischer Akt. Ne? Gott als Zeuge im Sinne eines Ehevertrages, vor Gott geschlossen. Man nimmt ja auch Trauzeugen, ne, als menschliche Zeugen. Aber der Ehebund ist ein Bundesschluss vor Gott, ob man ungläubig ist oder nicht. Es kann eine bewusste Aufrufung Gottes, ne, als Zeuge, Gott als Zeuge für die geschlossene Ehe sein, muss es aber nicht. Ne? Es gilt ganz allgemein, wenn jemand heiratet, ist Gott Zeuge, egal ob gläubig oder ungläubig. Sonst wären ja alle Ehen von Ehepaaren, die dann zum Glauben kommen, ungültig. Sonst müssten die ja nochmal, ne, das gilt jetzt alles nicht mehr, jetzt sind wir ja zum Glauben gekommen. Nein, die Ehe ist eine Einrichtung für diese Erde. Das hat nichts damit zu tun, ob wir bekehrt sind oder nicht. Ne? Wenn Menschen heiraten, dann gilt der Bund für das ganze Leben auf dieser Erde. Und wenn ein Ehepaar dann gläubig wird, dann kommen noch ganz andere Aspekte im Leben dazu. Ne? Gott als Zeuge, das ist das eine. Sehr interessant. Das zweite, was jetzt interessant ist in dem Vers 14, ist, jetzt wechselt auf einmal die Perspektive der Villa. Der, jetzt heißt es immer von ihr, ne? Ihr aber sprecht, und dann kommt aber Zeuge zwischen dir und deiner Frau, der Frau deiner Jugend, der du treulos geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Warum jetzt die zweite Person? Naja, wenn es ihr heißt, dann kann ich ja immer noch sagen, naja, das seid ihr, ne? Ja, aber ich bin ja da nicht dabei. Ne? Aber beim Du, da bin ich konkret angesprochen. Ne? Wenn ich sage Du, dann, na, man soll das nicht machen mit den Fingern, aber weil drei zeigen auf mich, aber machen wir mal so, dann kann ich nicht mehr ausweichen. Und das will Gott. Ne? Er will uns direkt ansprechen. Wir sind gemeint. Ne? Treulos geworden. Ne? Und ja, andere Übersetzungen schreiben hier ja auch Weib deiner Jugend, das du verlassen hast. Ne? Und aus Vers 16, da sehen wir ja dann auch klar, da steht dann verstoßen, dass hier die Scheidung gemeint ist. Jetzt ist noch ein kleiner Aspekt, der aus diesem Vers 14 noch rauskommt, nämlich wir haben hier in der Bibel, wenn man so verschiedene Übersetzungen liest, dann haben wir sehr schöne Bezeichnungen für unsere Ehefrauen, für die Frau. Ne? Die wollen wir uns mal kurz angucken. Ich finde das schon ein Blick wert. Ne? Und zwar, das erste ist Frau deiner Jugend, Weib deiner Jugend. Finde ich eine sehr schöne Formulierung. Und ich finde das Wort Weib, das hat nichts Abwertendes, sondern das hat was bei uns Schwaben sowieso, was Liebliches. Wenn ein Schwabe sagt, mein Weib, dann schwingt da eine große Form von Liebe auch mit. Ne? Dann Genossin, kann man aus der Elberfelder übersetzen. Das klingt wie im Sozialismus. Ne? Der Genosse, der in der gleichen Partei ist, aber der hat die gleichen Ziele, der sitzt in der gleichen Partei, die gleiche Einstellung zu vielen Dingen. Ne? Gefährtin, ne? Eine sehr enge Beziehung. Gefährtin ist die Frau, die Glück und Leid mit dem Betreffenden geteilt hat. Freundin, heute ist ja die Freundin nicht Ehefrau, ne? Aber in der Bibel ist das anders. Wir haben im Hohen Lied ganz viel von der Freundin die Rede. Ne? Das heißt, das sollte eigentlich normal sein, ne? Dass die Ehefrau auch die Freundin ist. Ne? Wenn man da im Hohen Lied liest, da geht es nicht um eine Freundesbeziehung, sondern das ist eine Bezeichnung für Mann und Frau. Ganz tolles Buch, das Hohe Lied. Auch viele Bedeutungsebenen. Und dann zum Schluss eben die Frau deines Bundes. Nicht Partnerin, einfach so, sondern die, mit der du einen Bund geschlossen hast. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem Vers 15. Vers 15 ist wird mit den Auslegern ganz unterschiedlich übersetzt und bringt manche zum Verzweifeln. Vor allem der erste Teil des Verses. Deswegen wollen wir auch den in der Bibelstunde näher besprechen. Ich kann ja mal das Blatt zeigen, das ist wirklich sehr viel, was wir da lesen werden. Wir werden ein bisschen quer lesen und uns ein bisschen angucken, was so die unterschiedlichen Ausleger dazu sagen. Ich habe jetzt beim Luther eben eine Version gewählt, aber im Prinzip zusammenfassend kann man sagen, es geht im ersten Teil um die Auswertung des Handels der Israeliten, entweder anhand von Beispielen wie Adam oder Abraham, oder eben um die Argumentation, dass Gott doch beide zu einem Fleisch bestimmt hat und dann kann man doch deswegen sich nicht scheiden, wie in Vers 14 zeigt, ne? Und man keine Mischehen eingehen und der Frau nicht untreu sein soll. Ebenso zeigt eben auch die andere Übersetzungsvariante, dass es noch einen Überrest gab, der eben da nicht mitgemacht hat, der noch einen Funken Geist besessen hat und Geist besitzt. Aber die näheren Stellen wollen wir wirklich in der Bibelstunde beleuchten. Da haben wir dann gut zu tun. Jetzt haben wir ja schon die zweite Stelle, die uns schön beschäftigt am Freitag. Da freue ich mich. Dann machen wir aber mit dem zweiten Teil weiter. Ne? Der zweite Teil vom Vers 15, da geht es dann los mit: Darum seht euch vor in eurem Geist und werde keiner treulos der Frau seiner Jugend. Da sind sich alle Übersetzungen wieder einig. Dieser Satz ist ohne Wenn und Aber, das versteht jeder. Ne? In eurem Geist, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Wir wissen ja, dass Jesus in Matthäus 5, Vers 28 sagt, dass wer eine Frau ansieht und sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und von der Geschichte mit David und Bathseba, da wissen wir ja auch, ne, wie schnell das ging, als der David schon mal gedacht hatte, ah, da ist ja die hübsche Bathseba, ne, und als die Gedanken so ihren Lauf nahmen, dann lief schon der Bote. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, es gibt ja dieses alte Lied, was man vielleicht früher gesungen hat, das singt man heute nicht mehr, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Ne? Nein, die Gedanken sind nicht frei. Wenn ich einmal zugelassen habe, dass ein Gedanke sich in mir festsetzt, dann habe ich schon fast keine Chance mehr. Dann ist die Sünde, die ich gedacht habe, weil viele Leute denken, ja, ich denke es ja nur. Ne? Nein, wenn sich der Gedanke fortsetzt und man den nicht rechtzeitig von sich weist, dann ist die innerlich vollzogene Sünde die Tat nur noch das, was ich eigentlich schon gedacht habe. Die Tat nur noch die Ausführung von dem, was ich eigentlich schon in meinem Herzen vorgenommen habe. Das heißt, Jesus sagt, der hat die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Matthäus 5, 28. Und darum muss man Satan wehren, dass er nicht einen Fuß da reinkommt. Jesus greift hier die Wurzel der Untreue an. Untreue geht in Gedanken los, nämlich, wie es hier heißt in dem Vers, in eurem Geist. Und das geht ja auch jetzt über zu Vers 16. Vers 16, da kommt ihr das auch vor, mit in eurem Geist. Vers 16 schließt ab, da redet jetzt Gott wieder zu uns. Ne? Gott redet immer, aber der Sprecher. Ne? Und er sagt, er verurteilt das Verstoßen, die Scheidung. Und da gibt es ja auch einige Stellen im Neuen Testament. Matthäus 19, 1 bis 9, wo Jesus sagt, da diskutiert er ja mit den Pharisäern, ne? Er sagt, am Anfang ist es nicht so gewesen. Ne? Gott schuf uns Menschen als Mann und Frau. Wie wichtig ist dieser Satz in der heutigen Zeit? Klammer zu, ne? Also Gott schuf uns als Mann und Frau und die zwei werden ein Fleisch sein. Oder Matthäus 5, 32, da geht es ja gegen die Scheidung und auch die Heirat von Geschiedenen, wo Jesus ja sagt, ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Also auch eindeutig, aber eben mit der Ausnahme Unzucht. Ne? Das ist die Ausnahme, die Jesus zulässt. Und jetzt kommen wir nochmal mit dem Geist, ne? Die Ursache beginnt in unserem Geist, ne? In unseren Gedanken. Und wir sollen die Gedanken nicht herrschen lassen. Wir sollen die vorher abwehren. Ne? Wir auf den Heiligen Geist hören. Denk nochmal nach. Geht in euch. Oder wie ein Lehrer von mir einmal sagte, vor Öffnen des Mundwerks bitte Gehirn einschalten. Ne? Das muss ich mir oft sagen, der ich so eine große Klappe habe. Und das heißt aber, nachdenken, beten, das verhindert die Sünde. Nicht zulassen, dass so irgendwelche Pläne im Heimlichen da weiterhuschen, sondern denk mal nach, was sind denn die Folgen? Nicht zulassen, dass die Vögel, das kennen wir alle, den Spruch von Luther, ne? Dass die Vögel die Gedanken keine Nester bauen lassen. Ja, und so ist eben in der Schlussformulierung von diesem Vers 16, haben wir zwei klare Imperative. Der eine ist, seht euch vor im Geist. Und der andere ist, brecht nicht die Treue. Hier gibt es auch wieder kein Vielleicht. Ne? Hier ist auch wieder klar, manchmal fragen die Leute, ich weiß gar nicht, was Gott von mir will. Ne? Aber jetzt haben wir heute schon einige Stellen gesehen, wo es kein Vielleicht gibt, wo wir den klaren Willen Gottes haben. Ne? Wir sollen uns vorsehen. Das bedeutet Kampf. Das geschieht nicht von selbst. Dass wir nicht zulassen, dass die Gedanken uns vom Weg abbringen. Der Teufel schläft auch gerade hier. Der schläft nicht, der will uns untreu machen. Und was machen wir da, wenn der Teufel uns untreu machen will? Deswegen habe ich mal ein paar Hilfen zusammengeschrieben, was wir da machen können. Wir brauchen ja was Praktisches. Es geht ja nicht, dass wir theoretisch über den Malachi sprechen, sondern wir brauchen ja auch was Praktisches. Und was können wir tun? Abhilfe gegen die Versuchung. Das erste ist, Liebe ist eine Entscheidung. Das Gefühl bei der Hochzeit ist das Gefühl ganz hoch und dann ist es mal wieder down und dann unsere Gefühle, die schwanken. Aber ich habe mich bewusst für diesen Partner entschieden und ich, ne, lassen wir das mal stehen, das fügt sich gleich zum Gesamtbild. Ne. Dann proklamieren. Was heißt das? Ne? In der Anfechtung müssen wir hinstehen und proklamieren, das ist meine Frau vom Herrn. Deswegen ist auch die Hochzeit unter Gottes Segen wichtig, ne? Weil es muss die Frau vom Herrn sein. Er sucht ja auch aus. Er weiß, was wir brauchen. Sein Segen, unter seinem Segen beginnen und leben. Er soll führen, gerade bei der Partnerwahl, ne? Weil dann kann man nämlich sagen, wenn er ausgesucht hat, wenn er führt, dann kann man sagen, das ist die Frau vom Herrn, dann kann man hinstehen. Ne? Und wer da Kriterien braucht, wie man seine Frau findet, der kann dann nachher zu mir kommen. Ich habe da, das wäre jetzt zu lange gewesen, deswegen habe ich es weggelassen, wollte das noch einfügen. Ich habe da ein paar gute Kriterien, wie man das aussuchen kann. Ne? Und dabei meine ich jetzt nicht irgendein Prospekt oder das Internet. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall, er soll führen bei der Partnerwahl und in der Anfechtung hinstehen und Nein sagen zur Versuchung. Nein, denn das ist die Frau vom Herrn, das ist Segen. Ne? Proklamieren, ne? Das ist meine Frau vom Herrn. Manchmal, ne? Aber auch fliehen. Ne? Aber nicht nur in Gedanken irgendwo hin, sondern fliehen bedeutet, ich gehe an einen anderen Ort. Ich verlasse diesen Ort, der mich jetzt in Versuchung führt, ne? Wo auch immer das ist. Ne? Und dass wir uns bewusst sind, Gott ist der Zeuge, dass Gott der Zeuge unserer Ehe ist. Das nur als kleine Hilfen, wie wir in der Versuchung bestehen können. Ja, ich möchte zusammenfassen aus unserem Text von Malachi, was wir hier gehört haben. Das erste, die Ehe ist von Gott geschaffen. Die Ehegatten sollten im Glauben übereinstimmen, sonst entsteht ein ernsthafter Mangel. Ne? Vor der Eheschließung sollten wir ernsthaft prüfen, ob der andere mit uns im Glauben übereinstimmt. Wenn nicht, sollten wir eine solche Ehe nicht eingehen. Hat der andere ein eigenes Glaubensleben? Liest er selber in der Bibel? Ne? Oder muss ich den immer anhalten? Geht er nur mit? Ne? Dann, was ganz wichtig ist, finde ich, unser Leben ist ein ganzheitliches. Wir können nicht Gott wirklich dienen, wenn wir in Teilbereichen ungehorsam bleiben. Ehe, Beruf, Familie. Und deswegen auch hier nochmal zum Schluss die Frage, gibt es irgendwas in deinem Leben, wo Jesus außen vor ist? Das hat mich mal so getroffen, als der Prediger sagte, darf der Herr überall mitreden? Oder sagst du, Herr, mein Leben, es sei dein, aber nicht mein Auto, nicht meine Gitarre, nicht mein, das gehört alles mir. Ne? Oder darf Jesus wirklich, überlassen wir alles ihm? Natürlich ist er großzügig, dass er uns nicht alles wegnimmt, aber darf er das gebrauchen? Ne? Das ist so eine Frage, das Ganzheitliche. Ne? Und dann in Malachi 2, Vers 11, stellt uns ja ernsthaft die Frage, was ist uns das Wichtigste im Leben? Ist uns ein Mensch, Mann oder Frau, wichtiger als Gott? Und dann noch die beiden letzten, was aus dem Text rauskommt. Gott will keine Mischehen. Oder bei uns gesprochen, wie wir gesehen haben, Gott will nicht, dass wir mit einem Ungläubigen eine Ehe eingehen. Und Gott will keine Scheidung. Und Gott schätzt die Ehe hoch, die Hochschätzung der Ehe. Man sieht in dem Text, wie wertvoll er das erhält. Die Ehe ist ein Bund, habe ich nochmal drunter geschrieben, ne, in dem Gott Zeuge ist, ne, deren Säulen sind Liebe, Treue und Glaubensgemeinschaft. Gott gebe uns allen herzlichst das Wollen und das Vollbringen. Amen.